Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Einigkeit oder Uneinigkeit in der Regierungskoalition. Der CDU-Vorsitzende beim CSU-Parteitag in Augsburg, die Lage nach dem Hurricane in Florida und der Sport vom Wochenende. Das sind vier unserer Themen in dieser Sendung. Um 18.40 Uhr hören Sie heute einen Hintergrund über Fort- und Rückschritte bei der Frauenbeteiligung in der Politik in der Schweiz. Hält die Regierungskoalition bis zur Bundestagswahl im September nächstes Jahr? Diese Frage ist für einige zurzeit sozusagen das Grundrauschen bei der politischen Arbeit der Koalition von SPD, Grünen und FDP. Wohl zu oft haben sich die Koalitionspartnerinnen in den vergangenen Monaten nicht immer ganz einig gezeigt bei ihren Vorhaben. Drei größere davon, die jetzt anstehen, können laut Beobachtenden noch einmal deutliche Signale senden, wie einig die politische Arbeit der Bundesregierung noch ist. Es geht um das Rentenpaket 2, um den Haushaltsentwurf und um das sogenannte Sicherheits- und Migrationspaket. Zu letzterem haben die drei Parteien ihre Beratungen gestern abgeschlossen und laut Berichten noch einmal Änderungen daran vereinbart. Anstehende Vorhaben, Arbeit und Stimmung in der Regierungskoalition fasst jetzt Stefan Detjen zusammen.
Weniger als ein Jahr ist es bis zur Bundestagswahl, wenn sie denn, wie von der Präsidentin des Bundestages festgelegt, am 28. September nächsten Jahres stattfindet. Bricht die Ampelkoalition vorher, kommt es schon im Frühjahr, etwa parallel zur Hamburger Bürgerschaftswahl am 2. März, zu vorgezogenen Neuwahlen? Fragen, Spekulationen, widerstreitende Prognosen sind in diesem Herbst wie das Grundrauschen im Berliner Parlaments- und Regierungsviertel. Jetzt beginnen die Wochen der Entscheidungen. Drei Themen werden den Bundestag in seinen nächsten Sitzungswochen beschäftigen: die auch koalitionsintern umstrittenen Regelungen zur Sicherheits- und Migrationspolitik, das vom Bundestag beschlossene, aber aus der FDP torpedierte Rentenpaket 2, der Haushaltsentwurf, der allen Fraktionen schmerzhafte Kompromisse abverlangt. Den Anfang des parlamentarischen Verfahrens soll jetzt das Sicherheits- und Migrationspaket machen. Gestern teilten die zuständigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP mit, dass sie die Neuregelungen am Mittwoch in den Innenausschuss des Bundestages einbringen wollen. Die erste Debatte im Plenum soll Ende der Woche stattfinden. Es geht um Verschärfungen im Waffenrecht, insbesondere für den Besitz von Messern. Sicherheitsbehörden sollen erweiterte Ermittlungsbefugnisse bekommen, an Flughäfen und Grenzen sollen beschleunigte Asylverfahren ermöglicht werden. Bis zuletzt gab es in den Ampelfraktionen zum Teil vehemente Kritik an den Plänen. Sie bezog sich besonders auf die geplanten Regelungen zum erweiterten Einsatz von künstlicher Intelligenz durch Polizei und Ermittlungsbehörden, etwa bei der Gesichtserkennung durch die Nutzung biometrischer Daten. Es wird damit gerechnet, dass es bei einer Abstimmung im Bundestag Gegenstimmen aus dem Regierungslager gibt, genug, um Zerrissenheit zu demonstrieren, wahrscheinlich aber nicht genug, um das Gesetzespaket zum Scheitern zu bringen. Widerstand aus der FDP gab es auch gegen das Rentenpaket 2. Es soll garantieren, dass das Rentenniveau nicht unter 48% fällt. Zudem sollen Mittel aus dem Bundeshaushalt in einen renditeorientierten Kapitalstock angelegt werden, dessen Erträge der Rentenversicherung zugutekommen sollen. Das Bundeskabinett hat das bereits Ende Mai beschlossen. Die SPD macht die Verabschiedung des Rentenpakets im Bundestag zu einem Bruchpunkt für die Koalition. Zugleich aber meldet der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Johannes Vogel, weiteren Beratungsbedarf an. Die Signale aus der FDP aber sind widersprüchlich, Ausgang offen. Sollte eine der Ampelparteien, am ehesten dürfte das nach übereinstimmenden Einschätzungen die FDP sein, ein vorzeitiges Ende der Regierung herbeiführen wollen, bietet die Haushaltsberatung jede Menge Stoff, mit dem sich die Auseinandersetzung eskalieren ließe. Für den 16. November ist die sogenannte Bereinigungssitzung im Bundestag geplant, eine traditionell lange Nacht, in der der Haushaltsausschuss des Bundestages bis in die Morgenstunden den Etat jedes einzelnen Bundesministeriums berät. Passiert die Koalition diese Klippe, darf man sich den 28. September nächsten Jahres als Wahltag notieren.
Seit gestern trifft sich die bayerische CSU zum Parteitag in Augsburg. Es ist ihr Auftakt zum Bundestagswahlkampf 2025, so schreibt es die Partei auf ihrer Homepage. Gestern hat der Parteivorsitzende Markus Söder seine Rede auf dem Parteitag gehalten und darin die amtierende Bundesregierung wiederholt attackiert. Heute hat die CSU Leitanträge beschlossen und der Parteivorsitzende der Schwesterpartei CDU war in Augsburg zu Besuch. Friedrich Merz hat dabei unter anderem von einem neuen Miteinander der beiden Unionsparteien gesprochen. Mehr dazu von Katharina Hamberger.
Standing Ovations und viel Applaus für Friedrich Merz. Seite an Seite mit CSU-Chef Markus Söder geht der CDU-Chef in die Parteitagshalle. Das Signal, das man senden will, man steht zusammen und hinter dem Kanzlerkandidaten.
Du kannst dich auf die Bayern verlassen, auch gegenüber manchen in der CDU. Werden wir dich stärken? Ja, wir Bayern sind da schon eine Bank, wenn wir wollen.
Verspricht Markus Söder und ruft Merz schon zum zukünftigen Bundeskanzler aus. Bereits am Vortag hatte der CSU-Chef, wie schon häufiger angekündigt, 2021 werde sich nicht wiederholen. Das Jahr, in dem er regelmäßig öffentlich kundgetan hatte, wie wenig er vom damaligen Kanzlerkandidaten Laschet hielt. Der CDU-Chef selbst gibt zurück.
Lieber Markus, ich will dir auch persönlich, aber zugleich im Namen der ganzen CDU Deutschlands ein herzliches Wort des Dankes sagen für die Zusammenarbeit, die wir beide zu Beginn dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages vor fast drei Jahren miteinander begonnen haben.
So Merz. Der setzt in seiner Rede nicht auf das Prinzip Bierzelt, um die CSU-Delegierten zu erreichen, versucht einen staatsmännischen Ton. So klingt er beim Thema Migration differenzierter als in den vergangenen Wochen.
Wir wären kein Land ohne Kriminalität, wenn wir keine Migration hätten. Und umgekehrt, wir brauchen Migration für unseren Arbeitsmarkt, für unsere Gesellschaft, für unser Land.
Sagt Merz. Gleichzeitig spricht er von No-Go-Areas in deutschen Innenstädten. Das akzeptiere man nicht. Man werde wieder für innere Sicherheit sorgen. Bei den CSU-Delegierten kommt das an. Der Parteitag hat kurz zuvor einen Leitantrag verabschiedet, in dem ein deutlich härterer Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik gefordert wird, mit Zurückweisungen an der Grenze und der Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl, das ersetzt werden soll durch eine wie immer ausgestaltete institutionelle Garantie. Das Kalkül, man hofft damit, die AfD zurückzudrängen. In einem weiteren Antrag wird die Reaktivierung der Wehrpflicht gefordert. Auch das will Merz und fordert darüber hinaus eine allgemeine Dienstpflicht. Den Schwerpunkt im Wahlkampf will Merz aber auf die Wirtschaftspolitik legen, fordert erneut eine Agenda 2030.
Wir müssen eine Agenda aufsetzen für die Fleißigen in unserem Land.
Deutlich wird Merz, wenn es um die AfD geht. Die Union würde ihre Seele verkaufen, wenn sie mit solchen Leuten zusammenarbeite. Das gelte aber auch für das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Das ist Sozialismus in Chanel. Lassen wir uns doch bitte von der äußeren Erscheinung hier nicht blenden.
Und Merz grenzt sich ab zu den Grünen.
Mit diesen Grünen, so wie sie heute da sind, ist auch aus meiner Sicht eine Zusammenarbeit nicht denkbar und nicht möglich. Ist nicht möglich.
Das dürfte besonders im Sinne von Markus Söder sein, auch wenn Merz eine Koalition nicht so kategorisch ausschließt wie der CSU-Chef. Für ein Nein zu Schwarz-Grün bekam der in seiner Rede gestern den größten Applaus von den Delegierten. Er sendete die Botschaft, die CSU ist regierungsbereit, im Fall der Fälle auch sofort.
Diese Ampel ist klinisch tot. Eigentlich ist es zum Schaden unseres Landes, wenn wir noch ein Jahr warten, bis es eine Wende gibt. Ehrlich, wäre Neuwahlen sofort.
Zumindest einen Kanzlerkandidaten hat die Union nun auch für mögliche Neuwahlen. Zum Abschluss gab es für den nochmal stehende Ovationen und als Geschenk ein Paddel.
Das zeigt, wir sind ein Team. Geht der eine unter, geht der andere unter und wir bleiben beide über Wasser. Alles Gute, viel Erfolg, gemeinsam für dich als Kanzler.
Die Asylpolitik ist nicht nur in Deutschland immer wieder Thema in politischen und gesellschaftlichen Debatten. Innerhalb der Europäischen Union diskutieren die Mitgliedsländer schon seit Jahren darüber. Immer wieder geraten dabei die unterschiedlichen Interessen und auch die unterschiedlichen Interpretationen einer europäischen Solidarität aneinander. Vor rund 5 Monaten haben die EU-Mitgliedstaaten dann nach jahrelanger Debatte eine Reform des gemeinsamen Asylsystems endgültig beschlossen. Doch die Umsetzung und Auslegung davon, die sorgt weiterhin für Diskussionen. Auch weil einzelne Mitgliedsländer immer wieder vor allem auf nationale Interessen schauen und dafür Maßnahmen umsetzen oder zumindest umsetzen wollen. Deutschland zum Beispiel, auch Italien und Griechenland. Und jetzt hat der polnische Premierminister Donald Tusk, Zitat, harte Antworten in Migrationsfragen angekündigt und will dafür offenbar auch einen Konflikt mit Brüssel riskieren. Jan Palokat berichtet.
Der polnische Premierminister Donald Tusk hat einen harten asyl- und migrationspolitischen Kurs seines Landes angekündigt. Dazu werde auch eine vorübergehende und regionale Aussetzung des Asylrechts gehören, kündigte Tusk auf einem Konvent seiner Partei Bürgerkoalition an. Das Asylrecht werde von Menschenhändlern, aber auch von Putin oder Lukaschenka missbraucht. Tusk deutete an, dass er in der Frage auch den Konflikt mit der EU riskieren würde. Er werde keine EU-Ideen akzeptieren, die Polens Sicherheit gefährden, so Tusk weiter mit Blick auf den EU-Migrationspakt. Er setze aber auf eine Anerkennung des Standpunkts seiner Regierung in Brüssel, so der frühere EU-Ratspräsident. Er werde in der Frage hart und rücksichtslos vorgehen und die irreguläre Migration auf ein Minimum reduzieren, versprach Tusk weiter. Die Details dieser Pläne sollen kommende Woche im Kabinett besprochen werden. Tusk meinte, der Aufbau eines Images von Polen als sicheres Land könne Auslandspolen bewegen, zurück in die Heimat zu kommen.
Und damit das neue gemeinsame europäische Asylsystem umgesetzt werden kann, muss es in nationalem Recht der Mitgliedsländer festgehalten werden. In Deutschland hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser jetzt dafür Gesetzesentwürfe vorgelegt. Lissy Kaufmann.
Abgelehnte Asylbewerber sollen schneller in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Das ist eines der Ziele des neuen europäischen Asylsystems und damit auch Ziel der Bundesregierung. Um das umzusetzen, hat Innenministerin Faeser heute entsprechende Gesetzentwürfe vorgelegt. Demnach soll eine Frist zur freiwilligen Ausreise künftig entfallen, wenn beispielsweise ein Risiko für die Sicherheit und Ordnung in Deutschland besteht. In solchen Fällen sollen abgelehnte Asylbewerber sofort abgeschoben werden können, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Mit den vorgelegten Gesetzentwürfen will die Bundesregierung die EU-Asylreform umsetzen. Zeit dafür ist bis Mai 2026. Innenministerin Faeser mahnt zu Tempo. Es sei ein wichtiges Signal in Europa, dass Deutschland das neue Recht schnell und umfassend umsetze. Sie wolle sich jetzt auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass andere Mitgliedstaaten zügig mitziehen.
Berichten zufolge rückt das israelische Militär im Norden des Gazastreifens wieder verstärkt vor. Mehrere Menschen sollen dort getötet worden sein. Und auch im Libanon gehen die Angriffe weiter. Dort hat das israelische Militär unter anderem Menschen in mehreren Dörfern im Süden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Und auch in Israel mussten sich Menschen in der Nacht wieder in Sicherheit bringen. Dort hat es unter anderem in der Küstenstadt Haifa Raketenalarm gegeben. Die Hisbollah-Miliz hat mehrere der jüngsten Angriffe auf Israel für sich reklamiert. Und aufgrund solcher Angriffe haben im Norden Israels viele Menschen schon seit Monaten ihre Häuser verlassen. Die Hisbollah-Miliz ist zwar nach den Attacken der israelischen Armee laut Beobachtenden geschwächt, ihr Waffenarsenal aber ist offenbar sehr groß. Das zeigen auch von der israelischen Armee beschlagnahmte Waffen der Hisbollah. Bettina Meyer berichtet darüber.
Udi Arbel sitzt in der Lobby eines Hotels am See Genezareth. Er hat den Kopf über ein Buch gebeugt.
Ich schreibe Tagebuch. Ich habe schon 2 Bücher vollgeschrieben seit dem 7. Oktober und arbeite an dem 3. Mit Abstand sieht alles anders aus.
From a distance things look different.
Sagt der Rentner, der seit Monaten hier im Hotel lebt. Geflüchtet ist aus dem Kibbuz Yiftach, nahe der libanesischen Grenze. Sein Zuhause, in dem er 57 Jahre lang lebte, wurde zur Sperrzone erklärt. Niemand darf rein. Israel versucht nun mit Bodentruppen bewaffnete Hisbollah-Kämpfer zurückzudrängen. Die Gefahr für die Einwohner an der Grenze ist groß, sagt Odi. Ich habe ganz in der Nähe von Yiftach 2 Eingänge von Tunneln gesehen. Es ist ein Urlaubsgebiet. In Shtula und Metula gab es mehrere Tunnel. Was in Israel vor einem Jahr passiert ist, war uns eine Lehre. Das können wir nicht ignorieren. Die Bodentruppen der israelischen Armee spüren derzeit Tunnel der Hisbollah auf, Waffenverstecke, Bunker, mehrere Kilometer hinter der Grenze im Südlibanon, sagt Major G. Der Soldat trägt eine schwarze Maske vor dem Gesicht. Als Leiter der Kommandoeinheit, die Waffen entschärft und auseinanderbaut, müsse er unerkannt bleiben. Er steht in einem Hangar einer Armeebasis. Am Boden liegen Dutzende Waffen, Sprengsätze, Handgranaten und Raketenwerfer.
This is an anti-tank launcher from Iran.
Das ist ein Panzerabwehrwerfer, der aus dem Iran stammt, mit Laser und Zielfernrohr. Sie können damit 4 Kilometer weit schießen. Mit einem Joystick können Sie die Rakete während des Fluges steuern. Er dauert 30 Sekunden. Meistens schießt die Hisbollah auf Wohnhäuser an der Grenze. Wenn das hier einschlägt, ist jeder im Raum tot.
It will kill everyone inside the room.
Das israelische Luftabwehrsystem könne dagegen nichts ausrichten, betont der Soldat. Alle Waffen hier, mehrere hundert, darunter Landminen und Sprengsätze, die als Steine aus Glasfaserkunststoff getarnt sind, stammten aus einem Gebiet bis zu 1,5 Kilometer hinter der Grenze. Major G zeigt auf Schriftzeichen auf einigen Raketen.
You can see here writing armed in Russian on the missile.
Hier steht geladen auf Russisch. Das hier ist eine Boden-Luftrakete aus Russland. Da drüben Panzerfäuste, alle in Russland produziert. Das heißt nicht unbedingt, dass Russland die Hisbollah direkt unterstützt. Aber die Hisbollah benutzt russische Waffen. Ich würde sagen, 70% der Munition hier stammt aus Russland, der Rest aus dem Iran.
70% of the munitions are made in Russia and the rest in Iran.
Seit Jahrzehnten habe die Hisbollah die Waffen gehortet, sich vorbereitet auf einen Überfall auf Israel nach einem ähnlichen Schema wie am 7. Oktober die Hamas, warnt Yossi Kupperwasser. Der ehemalige Armeegeneral arbeitet für das Zentrum für Sicherheit und Auslandsangelegenheiten in Jerusalem. Die Radwan-Einheiten der Hisbollah-Miliz haben Tunnel entlang der Grenze zu Israel gebaut. Es war alles bereit, um den Angriff zu starten. Das Ziel war, die Region Galiläa zu überfallen und einzunehmen. Seitdem Israel Hisbollah-Anführer Nasrallah getötet hat, sei die Terrororganisation geschwächt, fügt er hinzu. Es ist nicht ganz klar, wer gerade bei der Hisbollah die Befehle erteilt. Aber jemand tut es. Das sagt uns, dass immer noch eine Kommandostruktur in der Hisbollah existiert. Auch habe die Hisbollah noch zehntausende Raketen, darunter Langstreckenraketen mit zielgenauer Steuerung im Arsenal. Sollte sie sich neu organisieren, glaubt Kupperwasser, könne sie gleichzeitig auch tausende Raketen auf Zentral-Israel abfeuern.
Insgesamt ist es laut Bericht nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet. Gleichzeitig haben viele Menschen ihre Häuser, Hab und Gut und haben auch ihr Leben verloren. Nach dem Hurricane Milton im Südosten der USA laufen die Aufräumarbeiten und die Suche nach weiteren Opfern. Als Jahrhundertsturm ist er angekündigt worden. Und auch wenn die Schäden weniger sind als erwartet, sie sind hoch. US-Präsident Biden geht davon aus, dass die Schäden einen Wert von über 50 Milliarden Dollar ausmachen. Morgen will er das Katastrophengebiet besuchen. Wie dort die Lage ist, berichtet Claudia Sarre.
Tag 3 nach Hurricane Milton. Die Aufräumarbeiten in der Region rund um die Städte St. Petersburg und Tampa in Florida sind in vollem Gange. Millionen Menschen sind noch immer ohne Strom. Benzin ist Mangelware. Der Schreck sitzt den Hurricane-erprobten Bewohnern Floridas noch in den Gliedern. Milton war zwar nicht ganz so zerstörerisch wie vorhergesagt, aber trotzdem ein historischer Sturm, auch weil ihm mindestens 39 Tornados vorangegangen sind, mit denen niemand gerechnet hatte.
It's amazing, people here are never going to remember the hurricane for a hurricane. They're going to remember it for the tornado outbreak, right? The largest tornado outbreak in Florida history.
Es ist erstaunlich. Die Leute hier werden sich an den Hurricane nicht als Hurricane erinnern, sondern an den größten Tornado-Ausbruch in der Geschichte Floridas, so Justin Michaels vom Weather Channel im ARD-Interview. Milton war zwar an der Westküste Floridas auf Land getroffen, doch die meisten lokalen Wirbelstürme gab es an der Ostküste. In St. Lucie County, nördlich von West Palm Beach, richteten mindestens 9 Tornados innerhalb von 25 Minuten gigantische Schäden an. Dächer wurden abgerissen und Fenster zerschmettert.
There's not one building that hasn't taken a hit.
Es gibt hier kein Gebäude, das nicht getroffen wurde. Hier steht kein einziger Baum mehr. Das dort drüben war mal ein zweistöckiges Gebäude, jetzt hat es nur noch ein Stockwerk. Aber immerhin wurde niemand verletzt.
You know what? Nobody got hurt.
Erzählt Jeff Schorner. Der 64-Jährige hat ein Obstgeschäft in Fort Pierce, nicht weit entfernt von der Seniorenwohnanlage, in der 4 Menschen ums Leben gekommen waren. Die amerikanische Flagge hinter ihm ist auf Halbmast in Gedenken an die Todesopfer des Sturms. Wir haben schon viele dieser Hurricanes hier überstanden, aber keinen wie diesen. Aber wir erholen uns immer davon. Meine Freunde helfen mir. Gott hat es in der Hand. Wir müssen ihm nur vertrauen. Die Hilfsbereitschaft in den Katastrophengebieten ist riesig. Hunderte freiwillige Helfer sind zum Teil aus anderen Bundesstaaten zum Aufräumen angereist. Aber auch die Nachbarn packen mit an. Josh Fraser und seine Frau Brittany haben eine kleine Wäscherei und verteilen Wäschesäcke in der Straße, um denjenigen zu helfen, die keinen Strom haben und nicht waschen können. Wir haben Hurricanes erlebt, unsere Eltern haben Hurricanes erlebt, aber keiner aus unserer Familie war je in einem Tornado, bis jetzt. Das ist sehr ungewöhnlich. Wir waren total überrascht und sind dankbar dafür, dass wir es überstanden haben. Das Aufräumen in Florida wird Monate dauern. Präsident Biden sprach von Schäden in Höhe von 50 Milliarden Dollar. Er plant morgen in das vom Sturm verwüstete Gebiet zu reisen. Das Katastrophenmanagement von Milton und dem Vorgängersturm Helene wird wohl weiterhin Wahlkampfthema bleiben. Erneut warf Biden seinem politischen Kontrahenten Donald Trump vor, Lügen über die Nothilfe für die Sturmopfer zu verbreiten. Trump hatte zuvor wiederholt behauptet, das Geld für die Katastrophenhilfe sei aufgebraucht, es sei für die illegalen Einwanderer an der Südgrenze ausgegeben worden.
Bis zum Beginn der Corona-Pandemie hat die Wirtschaftsleistung in China vor allem eine Richtung gehabt, nach oben. Aber seit Ende der Pandemie hat sich die chinesische Wirtschaft nicht, wie von vielen erwartet, erholt. Die Staats- und Parteiführung in Peking will gegensteuern und hatte in den letzten Wochen Maßnahmen beschlossen, die die Konjunktur ankurbeln sollen. Jetzt kommen weitere hinzu. Mehr dazu von Benjamin Eisel.
China will deutlich mehr Schulden machen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Finanzminister Lan Fuan hat auf einer Pressekonferenz in Peking eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen. Chinas Führung will Sonderstaatsanleihen ausgeben, um den großen staatlichen Geschäftsbanken zu helfen, ihr Kapital wieder aufzufüllen. Die Banken sollen dadurch Risiken besser abfedern können und mehr Kredite vergeben. Auch der kriselnde Immobilienmarkt soll gestützt werden und die hochverschuldeten Lokalregierungen. Finanzminister Lan Fuan hat zudem eine Steuerreform in Aussicht gestellt. Chinas Wirtschaft hat sich seit dem Ende der Covid-Pandemie nicht wie erwartet erholt. Neben der Bau- und Immobilienbranche, die früher rund ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht hat, belasten sinkende Preise, schwacher Binnenkonsum und die schwächelnde Weltwirtschaft Chinas Konjunktur. Gerade viele junge Leute sind ohne Job. Während die Staats- und Parteiführung die Probleme lange Zeit verschwiegen hat, gibt sie inzwischen offen zu, dass Chinas Wirtschaft in der Krise steckt. In den vergangenen Wochen haben mehrere staatliche Stellen bereits Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Trotz der offensichtlichen Probleme rechnet die kommunistische Führung nach wie vor mit einem Wirtschaftswachstum von rund 5% für das Gesamtjahr. Internationale Ökonomen halten das Ziel trotz der Konjunkturmaßnahmen für ambitioniert. Sie mahnen seit langem grundlegende strukturelle Reformen an.
100 Tage ist die neue Regierung von Premierminister Keir Starmer in Großbritannien inzwischen im Amt. Seine Labour-Partei hatte die Wahlen im Juli deutlich gewonnen. Eine erste Bilanz der ersten Monate seiner Regierung fällt für einige aber nicht so positiv aus, wie erhofft. Franziska Hoppen berichtet.
Als der frisch gebackene Premierminister Keir Starmer an einem strahlenden Sommertag vor die Londoner 10 Downing Street trat, müssen seine Worte für viele Briten wie Balsam gewirkt haben.
My government will serve you. Politics can be a force for good. We will show that.
Seine Regierung werde dem Volk dienen, sagte Starmer. Politik könne auch Gutes tun, das wolle er beweisen. Denn die Tories hatten sich besonders zum Ende ihrer 14-jährigen Regierungszeit vor allem um sich selbst gedreht, ihre Streitigkeiten und Skandale. Die Staatskassen waren leer, die Infrastruktur kaputt, die Wirtschaft am Boden und Labour versprach, im Turbogang loszulegen.
We have done more to unblock the planning system in the past 72 hours than the last government did. In 14 years.
Verkündete die neue Finanzministerin Rachel Reeves nach nur 3 Tagen im Amt. Labour habe jetzt schon mehr getan, um das schwerfällige Planungsrecht zu entbürokratisieren und damit die Wirtschaft anzukurbeln, als die Tories in 14 Jahren. Gesundheitsminister Wes Streeting beendete währenddessen den 18-monatigen Streik der Assistenzärzte mit Gehaltserhöhungen und Premier Starmer griff hart durch, als rechtsextreme Ausschreitungen in zahlreichen Städten eskalierten. Die Polizei nahm weit mehr als 1.000 Randalierer fest. Dies seien keine Protestierenden, betonte Starmer, sondern Kriminelle.
It's not protest. It's crime.
Objektiv betrachtet hat Labour in 100 Tagen einiges geschafft. Eine neue staatliche Energiefirma ist gegründet, die Verstaatlichung der Bahn angestoßen, eine Reform des Oberhauses und der Ton im Umgang mit der EU ist offener. Doch in der Bevölkerung kommt von all dem kaum etwas an. Starmers Umfragewerte sind im Keller und die Zeitungen zerreißen die neue Regierung. Denn noch etwas ist in den letzten 100 Tagen klar geworden. Labour fehlt Regierungserfahrung und das politische Fingerspitzengefühl.
People simply do not understand how our new Labour government can cut the winter fuel allowance for pensioners and leave the super rich untouched,
rief Sharon Graham, Chefin der Gewerkschaft Unite, beim Labour-Parteitag im September. Keiner könne nachvollziehen, warum die neue Regierung Rentnern den Heizkostenzuschuss kürze, statt die Superreichen zu besteuern. Dafür hätten die Briten ja wohl nicht gestimmt. Um Geld zu sparen, hatte Labour entschieden, nicht mehr allen Rentnern im Winter 300 Pfund Heizkostenzuschuss zu überweisen, sondern nur noch den Bedürftigen. Und immer wenn Starmer versuchte, die unbeliebte Maßnahme zu erklären, schien er es nur noch schlimmer zu machen.
Things are worse than we ever imagined. And frankly, things will get worse. Before they get better.
Die wirtschaftliche Lage im Land sei eben schlechter als angenommen, so Starmer. Und bevor sie besser werde, werde es nochmal schlechter. Starmer sei zu negativ, habe keine Vision, titelten die Zeitungen. Und vielleicht wäre die Wut versiegt, wäre nicht bekannt geworden, dass der Premier und sein Kabinett hunderttausende Pfund an Geschenken angenommen hätten, von Fußballtickets über Anzüge und Brillen. Was zwar nicht unrechtmäßig ist, aber schlecht aussieht, auch weil sich Starmer selbst oft zur moralischen Instanz aufgespielt hatte, wenn die Tories Fehler machten. Und so ist die Bilanz nach den ersten 100 Tagen im Amt vor allem diese hier. Regieren heißt nicht nur technokratisch Gesetze zu machen. Es geht um die niemals endende Diskussion, die man mit dem Land führt, darüber, was man für das Land tun will. Und ich denke, man kann sagen, das fehlt hier. Meint Alistair Campbell, Ex-Regierungssprecher unter Labour-Premier Tony Blair. Dass sie fleißig sein können, hat Starmers Labour bewiesen. Jetzt müssen sie nur noch lernen, es so zu verkaufen, dass das auch bei den Briten ankommt.
Und zum Abschluss der Sendung kommen wir jetzt zum Sport. Die Fußballnationalmannschaft der Herren hat gestern 2:1 gewonnen. Aber Sorgen machen sich manche Beteiligten trotzdem. Christian von Stülpnagel, warum?
Ja, denn die Verletzungssorgen im deutschen Team, die werden nicht gerade kleiner. Im Gegenteil. Und außerdem hat das Team nicht viel Zeit vor dem nächsten Nations League-Spiel gegen die Niederlande am Montag. Jens-Jörg Krieg.
Kurzurlaub in Herzogenaurach. Die DFB-Elf, die noch in der Nacht nach Deutschland zurückgeflogen ist, durfte heute erst einmal ausschlafen und wird den Tag zum Regenerieren nutzen. Am Sonntag folgt dann ein Training im Camp, ehe am Abend die offizielle Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Niederlande am Montag folgt. Für das Spitzenspiel in München gab es für das ohnehin von Verletzungssorgen strapazierte Nagelsmann-Team die nächsten schlechten Nachrichten. So wird Chris Führig wegen eines Muskelfaserrisses ausfallen und auch bei Alexander Pavlovic gibt es wegen einer Knieprellung noch Fragezeichen. Aber auch Oranje, das nur zu einem 1:1 gegen Ungarn kam, hat Probleme, weil mit Abwehrboss Virgil van Dijk eine feste Größe nach seiner gelb-roten Karte fehlen wird.
Ja, Montagabend steigt das Spiel gegen die Niederlande. Mit einem Sieg könnte Deutschland schon ins Viertelfinale der Nations League einziehen. In der Handball-Bundesliga hat am Nachmittag Flensburg gegen Magdeburg gespielt. Ein Spitzenspiel, das dieser Bezeichnung auch gerecht geworden ist, berichtet Thomas Kuhs.
Am Ende ein verdienter Sieger mit dem SC Magdeburg. Der deutsche Meister gewinnt im hohen Norden das Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt mit 29:27. Zur Pause führte der SCM schon mit 17:13. Flensburg kam aber im zweiten Durchgang zurück, konnte ausgleichen. Und dann war es vor allen Dingen Sergej Hernandez, der Magdeburger Schlussmann, insgesamt mit 14 Paraden. Er war in der entscheidenden Phase zur Stelle, hielt seine Mannschaft hier Richtung Sieg auf der richtigen Spur und vorne traf Omar Ingi Magnusson, der Isländer, insgesamt 10-mal. Das war überragend bei den Flensburgern. Simon Pitlick auch 10-mal erfolgreich. Am Ende hat es nicht gereicht, weil die Chancenbewertung einfach zu schlecht war.
Thomas Kurs über das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga. In Frankfurt, da steigt gerade das größte Kampfsport-Event in Deutschland in den vergangenen Jahren. Vor 60.000 Menschen treten dort heute Abend mehrere Mixed-Martial-Arts-Kämpfer gegeneinander an. Also in einer Art Crossover aus ganz verschiedenen Kampfsportarten. Für Tobias Drews vom MMA-Veranstalter Octagon ist dieses Riesenevent der Boom-Sportart
ein wichtiger Moment für die Sportart, sich da nicht nur zu etablieren, sondern auch zu zeigen, dass man eben in der Lage ist, in schwierigen Zeiten, so viele Menschen zu begeistern und in so ein Stadion zu kommen, das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Und ich glaube, gerade wenn man so schaut, was mit diesem Sport in den letzten Jahren passiert ist, war das irgendwie klar, dass immer mehr Leute sich dafür begeistern. Aber dennoch, das ist ein Meilenstein, keine Frage. Das ist ein neues Kapitel und wird diesen Sport Mixed Martial Arts absolut in neue Sphären bringen.
Sagt Tobias Drews. Das ganze Interview gibt es gleich in Sport am Samstag. Dann auch mehr zum Spitzenspiel in der Frauenfußball-Bundesliga. Dafür zur Pause Wolfsburg gegen den FC Bayern mit 1:0.
Und das war der Sport bis hierhin. Und das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Weiterhören. Haben Sie noch einen guten Abend.